Schön war eigentlich, dass wir das ganze Projekt auch gemeinsam mit den Schulen entwickelt haben. Das heißt, die Schulen waren auch schon bei der Antragstellung dabei und haben sich Gedanken gemacht. Und die erste Frage war, wo wir viel darüber diskutiert haben, warum wollen wir eigentlich überhaupt mit Medien in Schulen arbeiten? Weil einfach zu sagen, wir arbeiten mit Medien in Schulen, weil wir mit Medien in Schulen arbeiten, reicht eigentlich nicht aus, sondern es muss darüber hinausgehen. Und es sind vier Aspekte, die den Schulen wichtig waren. Einerseits zu sagen, wir wollen was am Fachunterricht optimieren. Wir wollen, dass die Schüler anders lernen, was auch immer das heißen mag. Das zeigt sich jetzt auch im Projektverlauf, dass das die Schulen sehr unterschiedlich definieren, also den Lernprozess. Und dann auch die Erkenntnis, dass die Lebenswelt der Schüler mittlerweile einfach sehr von Medien durchdrungen ist und dass das spätestens seit sozialen Netzen nicht mehr aus der Schule rauszuhalten ist. Ja? Das heißt, es bewegt die Schüler, es ist Teil ihres Lebens und soll eben auch in Schule aufgearbeitet werden. Und da wären wir auch von alleine drauf gekommen, aber natürlich auch ein bisschen dem Projektträger oder dem Geldgeber geschuldet, eine Vorbereitung auf eine von Medien bestimmte Arbeitswelt. So, wie sind wir dann dahin gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen Bring Your Own Device machen? Und ich habe da mal die Zahlen aus der Gym-Studie so ein bisschen aufgemalt. Das sind nicht mehr die ganz aktuellsten, sondern die, mit denen wir in der Antragsphase gearbeitet haben. Und dann sehe ich, dass ich eigentlich mit Smartphones und Tablets damals noch relativ gering, aber durchaus eine häusliche Ausstattung, entweder in den Haushalten, in denen die Kinder leben, habe, die sehr, sehr gut ist. Und auch, das sind die grünen und blauen Säulen, bei den Kindern selber, die sind sehr, sehr gut mit technischen Geräten ausgestattet. Und was machen die damit? Wenn ich mir das angucke, dann sehe ich eben, dass sie dies vielleicht auch schon mal zum Lernen benutzen oder dass sie Informationen dazu suchen, dass sie aber selbst in der Schule selber zu nur sehr geringen Teilen damit arbeiten. Und da kann ich jetzt hier natürlich sagen, okay, super, 2011, 22%. Das heißt aber auch, dass es eben knapp ein Fünftel ist, das regelmäßig mit digitalen Medien arbeitet. Das heißt, vier Fünftel tun das eben noch nicht. So, und dann haben wir gesagt, wir schauen uns die Ausstattung zu Hause an und die ist eben sehr vielfältig und sehr heterogen, was die Schüler da haben. Hier übrigens jetzt eine Folie, das sieht man, oben Niederländisch und Deutsch und unten das Förderlogo. Das ist ganz spannend, auch so ein grenzüberschreitendes Projekt zu machen, was auch zweisprachig funktionieren muss. So, das ist so die Situation zu Hause und das gilt eigentlich für alle Schüler, wie wir gesehen haben. Also es ist jetzt nicht so, dass es die Reichen sind, die alles haben und die Armen, die nichts haben, auch die jetzt vielleicht sozial nicht so gut gestellt sind, haben auch etwas. So, also etwas ist eigentlich überall vorhanden. Und dann gucke ich in die Schule und wenn die da ihr Handy mitbringen, dann sagt die Schule in der Regel, das ist verboten. So, und da haben wir gesagt, was macht die Schule stattdessen? Sie stellt Geräte hin. Die sind alle einheitlich und homogen. Und dann kommen die Schüler dazu. Und wenn all die Schüler, die an dieser Schule da sind, damit arbeiten wollen würden, dann bleibt eigentlich von diesen Geräten nichts mehr übrig. Das heißt, wir haben eigentlich, wenn man international guckt, in Deutschland immer noch eine sehr, sehr katastrophale Relation von Geräten und Schülern. Das heißt, ich brauche noch nicht mal dahin zu kommen, dass ich sage, ich möchte 1:1 haben, sondern also wir haben irgendwie in diesen Schulen, wo ich eben erzählt habe, bei den Gymnasien vor 2 Jahren nochmal nachgezählt und sind da auf eine Relation gekommen von etwa 11 Schülern, die sich ein Gerät teilen. Und unsere Überlegung war jetzt eben nicht zu sagen, wir nehmen diese schulischen Geräte ganz weg und tun dafür die eigenen Geräte hin, sondern wir nehmen letztendlich das Beste aus beiden Welten und verbinden. Das heißt, wir nehmen die privaten Geräte, die Schüler haben, greifen aber auch weiterhin auf die schulischen Geräte zurück. Was wir dann gemacht haben im Projekt, wir haben letztendlich 5 große Baustellen, an denen wir arbeiten. Das eine ist eben die Nutzung dieser privaten Hardware zu erproben. Wie geht das? Was kann ich damit im Unterricht machen? Welche Konzepte haben wir dafür? Wir haben gesagt, dafür muss ich eine Infrastruktur schaffen, die dazu geeignet ist. Das heißt, ich muss diese Geräte in ein Schulnetzwerk einbinden, ich muss sie ins Internet lassen in der Schule und das Ganze soll dann auch noch sicher sein, das heißt Jugendschutz- und Datenschutzbestimmungen entsprechen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist das, was wir IT-Schüler und IT-Projekte genannt haben. Wir haben gesagt, wir wollen die Lehrkräfte ein bisschen entlasten, was den technischen Support im Klassenzimmer angeht. Das heißt, wenn da jetzt ein Schüler kommt und sagt, hier, ich habe ein neues Handy, wie komme ich denn ins WLAN, dass er dann nicht morgens zu seiner Lehrerin gehen muss und die sagt, ich weiß das nicht, sondern dass letztendlich in den Klassen Schüler sind, die eine spezielle Ausbildung bekommen haben im Rahmen einer AG, einer Arbeitsgruppe, die dann dafür zuständig sind, eben ihren Mitschülern zu helfen, eben technische Probleme zu lösen. Und die in gewisser Weise, ich nenne das immer so ein bisschen despektierlich, Tafeldienst 2.0, dafür da sind, letztendlich die Klassentechnik am Laufen zu haben, dass also eben ein Lehrer nicht reinkommen muss und sagen muss, so Moment, ich fahre mal eben den Rechner hoch, wenn da einer ist, oder ich mache den Beamer an und der muss aufwärmen, sondern dass das alles eben von diesen IT-Schülern gemacht wird und die IT-Projekte, das ist eben auch so eine zentrale Komponente wegen der Wirtschaftsförderung, dass da eben die Ausbildung der IT-Schüler zusammen mit IT-Unternehmen passiert. Das heißt, da müssen nicht einzelne Lehrer sich das aneignen, wie geht das jetzt, diese ganze Netzwerktechnik, sondern da kommen eben dann Firmen von außen, setzen sich mit den Schülern zusammen und haben die Ausbildung gemacht. Und auf der anderen Seite gehen die Projektklassen zum Teil auch in Firmen, um einfach da auch zu sehen, welche Bedeutung hat eigentlich IT für das Berufsleben später. Wir haben da Firmen dabei, das sind reine IT-Unternehmen, die als Dienstleister für andere sind. Da sehen die dann, wie eben solche Infrastrukturen für Unternehmen aufgebaut werden. Wir haben eine Firma dabei, die macht Steuerungstechnik, wo dann eben tatsächlich auch Projektaufgaben waren, wo dann Schüler selber so eine kleine Anlage programmieren mussten. Wir haben ein großes Salzunternehmen dabei, die Salze da am Niederrhein fördern. Und auch da gibt es jede Menge IT, was man sich so gar nicht vorstellt, und das einfach den Schülern nahe zu bringen. Umgekehrt freuen sich die Unternehmen natürlich, dass sie relativ frühzeitig auch einen guten Kontakt zu den Schülern aus der Region kriegen. Denn Leute am linken Niederrhein zu halten, dass die dann nach dem Studium da auch bleiben, das ist gar nicht so einfach, weil das eben doch eine strukturschwache Region ist. Das sind die Netzwerke, Schule, Betrieb. Und dann haben wir natürlich den Austausch zwischen den deutschen und den niederländischen Schulen, wo wir eben auch regelmäßig gemeinsame Veranstaltungen machen. Und das ist eigentlich auch ganz spannend, über den Tellerrand der eigenen Schule in die andere deutsche Schule reinzugucken, aber nochmal anders eben zu sehen, was ist denn anders in den niederländischen Schulen. Das ist eine sehr befruchtende Sache. Dann nochmal die Begründung, warum machen wir Own Device, bringen wir Own Device. Ein Argument ganz am Anfang war, wir können Kosten reduzieren und wir können Administration reduzieren. Das sind so Sachen, die sich nicht ganz bewahrheiten, da komme ich später noch drauf. Dann die Aktualität, dass ich eben sage, ich weiß nicht, welches Gerät nächste Woche oder jetzt zur Funkausstellung in Berlin von Samsung, Apple oder sonst wen auf den Markt gebracht wird. Und über so ein Bring Your Own Device Projekt habe ich nicht irgendwann einen ganzen Klassensatz, den ich neu anschaffen muss, sondern irgendwann kommt der erste Schüler, der hat das neue Gerät. Und dann kann man hingehen und sagen, oh, das gucken wir uns jetzt mal an. Was bringt denn das? Ist es wirklich so toll, wie die Werbung uns verspricht? Oder einfach nur ein Gimmick, um nochmal neue Geräte zu verkaufen. Und das andere ist die Überlegung, dass dadurch, dass eben jede Schülergeneration ihr eigenes Gerät mitbringt, auch damit letztendlich so eine gewisse Erneuerung immer wieder da ist. Schon erwähnt worden ist, ich glaube, du hast es gesagt, Stefan, die Eigenverantwortlichkeit der Schüler, dass ich eben durchaus in einem Computerraum den Sport habe, zu sagen, wie kann ich Administrationspasswörter zurücksetzen, und mittlerweile gibt es sie nicht mehr, aber ein beliebtes Spielchen war ja auch, die Kugeln aus den Mäusen verschwinden zu lassen, und in dem Moment, wo ich mein eigenes Gerät dabei habe, habe ich natürlich eine ganz andere Verantwortung. Und Schulung von Medienkompetenz, klar, hört sich erstmal banal an, aber was uns dabei beim Thema Bring Your Own Device auch wichtig ist, ist eben zu sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich die Entscheidung habe zwischen, ich nehme das Laptop oder ich nehme das Heft, sondern ich habe eine Aufgabe, eine Lernaufgabe, die zu bewältigen ist, und dann kann ich überlegen, wenn wir das zu dritt machen, Ja? Dann hat er seinen Laptop dabei, ich habe nur mein Smartphone dabei und ein Dritter hat ein Tablet. Was ist denn jetzt in der Situation, in der wir sind, eigentlich das geeignete Gerät? Ja? Wenn wir gerade sagen, wir wollen ein Essay schreiben, dann ist vielleicht der Klapprechner mit der Tastatur geeigneter. Wenn ich aber sagen will, ich möchte einfach einen Vortrag schnell und einfach mitfilmen, dann mache ich das vielleicht einfacher mit dem Smartphone oder wenn ich einen Versuch dokumentieren will, ist es auch das geeignetere. Also eben wirklich zu sagen, Medienkompetenz beinhaltet auch zu entscheiden, wann ist welches Gerät denn das geeignete oder wann ist es vielleicht auch immer noch sinnvoller, mal das Papier zur Hand zu nehmen. Und als wir das alles in einen großen Topf geschmissen haben mit den Schulen, haben wir gesagt, letztendlich haben wir vier große Baustellen, auf denen wir aktiv werden müssen. Das ist einmal die Frage, wie gehen wir mit der Heterogenität um? Ne? Auf einmal, was ich habe Android, ich habe iOS, ich habe Windows, ich habe vielleicht, in der Realität haben wir ihn nicht, einen Linux-Rechner, solche Sachen. Die Frage ist, wie finanziere ich das Ganze? Denn es geht ja nicht nur darum, dass die Eltern ihren Kindern ihre eigenen Geräte mitbringen, sondern ich muss ja auch sagen, ich muss irgendwie die Infrastruktur finanzieren. Und die muss auf einmal deutlich belastbarer sein, wenn ich sage, in einer Schule mit 1000 Schülern hat irgendwann jeder sein eigen, mindestens ein WLAN-fähiges Gerät dabei. Und so weiter. Dann eben die Frage nach der Technik, habe ich gerade schon gesagt. Und wie ist es eigentlich mit der sozialen Gerechtigkeit? Was muss ich machen, damit eben, falls dann mal ein Schüler da ist, der eben wirklich keins hat, dann doch nicht hinten überfällt? Das sind so Fragen, um die man sich Gedanken machen muss. Aber es hört eigentlich nicht mit dem technischen Bereich aus, sondern die Frage ist, was passiert eigentlich im Unterricht? Welche Unterrichtskonzepte brauche ich? Wie könnte ein Methodenkasten aussehen? Wie soll sich meine Pädagogik verändern? Und mit welcher Software kann ich arbeiten? Das ist also der ganze Bereich, was wirklich in der Klasse im einzelnen Unterricht passiert. Und da war dann relativ schnell klar, wir müssen uns auch darum kümmern, welche Position hat in so einem Projekt eigentlich die Schulleitung, wie treibt die das voran? Wie kann ich eventuell, da fehlt jetzt das Schlagwort Fortbildung, aber eben über Teambuildings, über Tandems eben Kollegen auch heranführen, welche Aufgabe muss eine Steuergruppe übernehmen und genau das mit der Teambildung, das hatten wir schon. Und das Letzte eigentlich, was dann manchmal auch gerne vergessen wird, ist die Frage, wie binde ich die Eltern in das Ganze mit ein? Hier haben wir unsere IT-Assistenten mit reingebracht. Auch die Frage der Partizipation von Schülern selber und die Zusammenarbeit mit dem Schulumfeld hier ganz konkret der Wirtschaft. Und ich habe eben gesagt, vier Felder, jetzt sind es aber 16. Aber letztendlich kann man es auf diese vier großen Felder zurückführen. Ich muss gucken, wie sieht meine technische Ausstattung aus, was passiert im Feld der Unterrichtsentwicklung, wie sieht es mit der Personal- und Organisationsentwicklung aus und wie wird das Ganze mit den Partnern, mit dem Umfeld von Schule kommuniziert. Und wenn ich das so da stehen habe, dann sehe ich eigentlich, tatsächlich geht es gar nicht darum zu sagen, ich mache jetzt Bring Your Own Device oder ich mache 1:1, sondern eigentlich geht es um sowas, was man Schulentwicklung nennt und wo Medienintegration dann eigentlich nur ein Baustein ist, der sich unten drunter legt. So, dann haben wir gesagt, da machen wir jetzt ein Projektchen draus. Wenn man das ernsthafterweise betreiben würde und guckt, wie lange bräuchte so ein Innovationsprojekt, dann hätten wir sagen müssen, wir beantragen mal sowas zwischen 7 und 15 Jahren. Dann sind wir durch. Hat die Euregio gesagt, ja, nee. Deshalb geht das ganze Projekt jetzt über 3 Jahre. Man sieht, man kann schon gute Initialzündungen in den Schulen machen, aber man sieht auch, dass es, bevor es wirklich eine ganze Schule ergriffen hat, auch noch mal eine Weile länger dauert. Wir hatten eine halbjährige Vorphase, wo wir so ein bisschen Vorbereitung gemacht haben, das sage ich noch. Dann hat man jetzt ein Schuljahr, wo wir das komplett erprobt haben. Also es gab jetzt die ersten Klassen, es waren in den beiden deutschen Schulen, in einer Schule 2 von 4 Klassen des 8. Jahrgangs. Und in der anderen Schule war es 1 von 3 Klassen des 9. Jahrgangs plus ein WP, also Wahlpflichtkurs Informatik. Die haben das jetzt ein Jahr lang durchprobiert und ab dem nächsten Schuljahr soll es dann eben auch auf andere Schulen übertragen werden. Das heißt, das, was wir hier gerade so an Ergebnissen zusammentragen, werden wir dann in Workshops auch noch an andere Schulen, vornehmlich in der Euregio, dann weitergeben. Gut, in der Entwicklungsphase haben wir uns vor allen Dingen auf der technischen Seite Planungsgedanken gemacht, wie müsste denn eigentlich so ein WLAN aussehen, wie müsste das aufgebaut sein. Da haben vor allen Dingen die Rechenzentren und die IT-Dienstleister zusammengesessen und die Köpfe zusammengesteckt. Und auf der Seite der Didaktik hat es Planungstreffen gegeben zwischen Schulleitung und Projektleitung, auch über die 4 Schulen hinweg. Wir haben Lehrerworkshops auch gemacht, wo alle Lehrer aller Schulen oder alle beteiligten Lehrer der 4 Schulen zusammengekommen sind und fortgebildet worden sind. Und wir haben unterschiedliche Workshops dann schulintern gehabt, um da auch Teams zusammenzubringen. In der Erprobungsphase jetzt in diesem Jahr, abgesehen davon, dass es halt ein Jahr lang Unterricht in diesen Klassen gegeben hat, haben wir dieses WLAN implementiert. Das ist tatsächlich auch erst im Laufe dieses Jahres passiert. Ja, ich habe den Leuten am Anfang gesagt, als wir mit der Entwicklungsphase, mit dieser halbjährigen Vorphase begonnen haben, gesagt, rechnet nicht damit, dass die Technik am Anfang fertig ist. Und das war es dann auch nicht. Wir waren in der letzten Schule nach einem halben Jahr soweit, dass wir gesagt haben, das läuft befriedigend, wenn auch noch nicht ganz nach dem, was wir unseren Sicherheitsvorstellungen gemacht haben. Das haben wir mittlerweile umgesetzt. Also das hat eine ganze Weile gedauert. In Deutschland deutlich länger als in den Niederlanden, was auch ganz klar darin begründet ist, was ich eben gesagt habe, dass die niederländischen Schulen einfach viel mehr technischen Support hatte, der auch Zeit hatte, sich darum zu kümmern. Und obwohl wir im Projekt einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit und Mittel hatten, uns darum zu kümmern, war das, was die Schulen da an Ressourcen zur Verfügung hatten, einfach überzeugend. Wir konnten die Konzepte nicht einfach nach Deutschland übertragen, weil die Niederländer einfach, was Datenschutz und Jugendschutzbestimmungen angeht, andere Richtlinien haben als wir, mit denen sich dann die deutschen Schulen nicht anfreunden konnten. Und auf der anderen Seite, die auch beim Zugang von privaten Geräten ins Internet mit Techniken arbeiten, die auch die deutschen Schulen nicht so gewollt haben. Gut, beide deutschen Schulen haben so eine Lehrer-AG gemacht, einen Arbeitskreis, wo die Leute sich getroffen haben. An der einen Schule monatlich, an der anderen Schule mehr oder weniger alle 2 Monate. Das ist ein großer Unterschied. Wir haben schulinterne Lehrerfortbildungstage gemacht, wo also die Lehrer des gesamten Kollegiums sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, um es nicht nur auf diese eine Gruppe zu beschränken. Wir haben ein paar Webinare angeboten, um einfach einen Input für alle 4 Schulen zu geben, ohne dass die Leute groß reisen mussten. Das waren so kleine halbstündige Veranstaltungen. Und auch hier haben wir wieder Lehrerworkshops gemacht, wo wir die Projektlehrer aus allen Schulen zusammengeholt haben und die dann zusammengesetzt haben. Ja, und die IT-Assistenten, die sind halt ausgebildet worden, habe ich eben schon erzählt, von den Unternehmen zusammen mit ein paar Lehrern. Und zum Teil treffen sie sich wöchentlich immer noch, haben übergeordnete Aufgaben auch oder sind halt in den Klassen und arbeiten da so vor sich hin. Was haben wir begleitend gemacht? Es waren im Wesentlichen 3 Dinge. Wir haben mehr oder weniger monatlich die Lehrer und die Schüler gebeten, wir haben das Reflexionsnotizen genannt, das war letztendlich ein Online-Fragebogen, wo wir einfach so einen Rückblick über die letzten 4 Wochen immer abgefragt haben. Etwa monatlich heißt, wir haben immer geguckt, dass wir das so mit den Schulferien irgendwie in Übereinklang kriegen. Das haben wir gemacht. Dann haben wir auch die Ergebnisse, die wir da schon hatten, grob zusammengestellt und haben dann quartalsweise mit den Schul- und Projektleitungen nochmal Reflexionsinterviews gemacht, wo wir geguckt haben, so, was stand im letzten Quartal an, was haben wir davon erreicht, woran hat es gelegen, dass es geklappt hat oder auch nicht geklappt hat, welche Maßnahmen überlegen wir uns fürs nächste Quartal und so weiter. Und wir sind am Ende dieses Schuljahres, wo wir sagen konnten, okay, technisch läuft alles, die Lehrer wissen mittlerweile auch, wie sie es machen wollen, wenn sie es denn machen wollen und so weiter, sind wir in die Klassen gegangen und haben über ein paar Wochen dann auch uns hinten in die Klasse gesetzt und mal ein bisschen beobachtet, was da so passiert. So. Ich habe jetzt, um es kurz zu machen, also diesen ganzen Datenwust, den wir da gerade zusammengesammelt haben, den sichten wir gerade und arbeiten das auf. Ich habe aber mal so ein paar erste Vermutungen, was wir so gesehen haben, aufgeschrieben. Und da gehe ich jetzt noch durch und dann haben wir es auch bei den IT-Assistenten hört sich manchmal banal an, aber was wichtig ist, sie brauchen Strukturen und sie brauchen konkrete Aufgaben. Also das, was ich eben so gesagt habe, du kannst dann mal helfen, wenn einer eine Frage hat und du bist in der Klasse, das reicht allein nicht aus. In einer Schule ist es so, dass sie eben tatsächlich einen Lehrer haben, der sie weiter betreut. Die treffen sich wöchentlich, haben bestimmte Aufgaben, sind auch für die Ausleihe zum Beispiel von Leihgeräten in der Schule verantwortlich, das organisieren die relativ selbstständig, also das ist keine der Lehrer ist da wirklich sehr im Hintergrund organisiert, kriegen die Schüler das ganz gut selber, die haben sich selber jetzt auch die Aufgabe gestellt, wo sie gesagt haben, naja, das ist schön und gut, dass wir denen Internetzugang geben, aber wir müssten mal so ein bisschen was machen, wie was haben sie es genannt, ein Profilcheck bei Facebook. Dass wir auch mal mit den Mitschülern übers Profil bei Facebook gucken, sagen, welche Daten gebe ich frei. Also eher so diese medienpädagogischen Aspekte. So, und also das, die Aufgaben und die Struktur ist ganz wichtig. Auch da wieder einen kleinen Ausrutscher Richtung Niederlande. Die Implementierung dieser IT-Assistenten war in den Niederlanden deutlich schwieriger, weil die Systemadministratoren da gesagt haben, das machen wir. Und die es auch letztendlich genügend gut auf die Reihe bekommen haben. Das heißt, wenn dann ein Schüler da ist, der ein neues Gerät hat, ein technisches Problem damit hat, dann geht er eben zu festen Sprechzeiten, das heißt eigentlich in jeder Pause zu seinem Systemadministrator und sagt, kannst du mir mal eben helfen? Und dann kann der das und dann macht er das. Und die Niederländer überlegen eben jetzt auch diese IT-Assistenten, weil sie die Grundidee eigentlich auch gut fanden, eher so ein bisschen in Richtung dieses Medienpädagogische zu verlagern, was ich eben angedeutet habe. So, dann der ganze Bereich Unterricht. Das ist eigentlich ganz spannend, dass wir gesehen haben, dass manche Lehrer oder je häufiger ein Lehrer die Geräte sehr systematisch in seinen Unterricht einbaut und sagt, ich habe jetzt wirklich Szenarien und Materialien vorbereitet, die eben auf die Geräte zugreifen sollen. Je häufiger ein Lehrer das tut, umso häufiger ist er auch bereit, den Schülern in anderen Situationen freizugeben, damit zu arbeiten und umgekehrt. Das heißt, ein Lehrer, der selber irgendwie sagt, ich weiß jetzt nicht so genau, was ich damit machen soll, ist dann auch schon mal restriktiver und sagt, nee, ich möchte jetzt auch nicht, dass du mit dem Gerät da sitzt und dir deine Notizen machst, deine Heftführungen letztendlich digitalisierst. Also da gibt es irgendwo einen Zusammenhang, scheint's. Was sich auch gezeigt hat, ist eigentlich, dass es von den Lehrern und von den Schülern als positiver wahrgenommen wird, wenn sie die Geräte eigentlich als ganz normales Werkzeug im Unterricht nutzen, als wenn es große Medienprojekte gibt. Also wenn jetzt ein Lehrer gekommen ist und gesagt hat, wir machen jetzt, und dann kommt ein großer Budenzauber und 1000 Leute und Projektplanung und sonst was, wir machen jetzt ein Medienprojekt. Das war oft viel störanfälliger und ist auch von den Schülern eben, ja, das kann man mal machen, aber beim zweiten Mal fängt es schon an irgendwie, weiß ich nicht. Wenn die aber gesagt haben, okay, ich kann jetzt selber überlegen, ob ich zum Beispiel, ein schönes Beispiel, was wir beobachtet haben, da ging es darum, dass die sich vorbereiten sollten auf ein Vorstellungsgespräch im Fremdsprachenunterricht, das zu üben. Und da gab es eben manche Schüler, die haben ihre Dialoge getippt, um sie dann eben zu lernen. Andere haben sie sich auf so elektronische Flashcards, Karteikarten geschrieben, um sie dann zu lernen. Andere haben es gespielt und mit Video aufgenommen und sich immer wieder angeguckt. Ein anderer wieder hat es als MP3 aufgenommen und sich das auf die Ohren getan. Das heißt, da war wirklich so die und dafür gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, wo das so gelaufen ist. Es war einfach so ein Werkzeug, wo jeder Schüler immer gucken konnte, wann mache ich denn was wie. Und das ist eigentlich so im Unterricht so diese Kernerkenntnis, je individueller die Nutzung ist, umso gewinnbringender wird sie eigentlich von den Schülern wahrgenommen. Bei der Software, das hat eben schon mal irgendjemand gesagt, wir haben gesehen, der Webbrowser oft als kleinster gemeinsamer Nenner, wo man sagt, okay, wenn das geht, dann ne, also das ist schon mal prima. Auch da hat sich gezeigt, es reduziert sich auf wenige Kern-Apps, die genutzt werden, aber auch da, wir haben halt verschiedene Systeme, da gibt es nicht jede App für jedes System, aber dann geht es eben darum zu sagen, letztendlich, ich brauche eine gute App, mit der ich Fotos machen und Bildbearbeitung machen kann, eine gute App, mit der ich Soundbearbeitung machen kann und ich brauche irgendwie eine gute App, wo ich mir Notizen mitmachen kann. Das muss nicht für jedes Gerät das Gleiche sein, sondern ich muss so ein paar Funktionen decken. Und das ist eigentlich wichtiger, dass es nicht darum geht, ich habe jetzt irgendwie von der und der App die Version sowieso, sondern ich kann eine bestimmte Funktion damit erfüllen. Und wo wir lange mitgekämpft haben, sind tatsächlich technische Probleme. Ich habe das eben in der Kaffeepause gesagt, es gibt, zumindest als ich in Urlaub gefahren bin vor den Sommerferien, war das die letzte Hürde, dass auf Android-Geräten die YouTube-App nicht funktioniert, sobald ich über den Proxy will. Und über den Proxy muss ich gehen, damit ich einen Jugendschutzfilter habe und damit ich eben auch identifizieren kann, welcher Schüler was gemacht hat. Also das, und am Anfang war das, weiß ich nicht, als wir angefangen haben, hat man irgendwie 60% der Apps, die nicht gingen, und dann haben sie am Proxy rumgeschraubt und wie gesagt, jetzt bleibt es bei einer App für ein System. Auf der technischen Seite eben diese Frage Technik und Heterogenität, die Anforderungen, und da würde ich sagen, haben wir jetzt auf beiden Seiten, Deutschland und Niederlande, Systeme, die funktionieren, wo wir sagen, die sind sicher, sodass sie den jeweils landesspezifischen Sicherheitsanforderungen entsprechen, aber offen genug sind, um fast alle Möglichkeiten dann zu eröffnen. Fast. Soziale Gerechtigkeit, Leihgeräte sind erforderlich. Wir hatten haben eine relativ gute Ausstattung, wenn ich das zahlenmäßig mir angucke, aber wir haben eben auch eine Reihe von Schülern, die eben ein kleines Smartphone dabei haben, das vielleicht auch nicht die Leistungen eines aktuellen iPhones mit sich bringt, die in manchen Situationen dann gesagt haben, da brauche ich ein bisschen, hätte ich gerne ein bisschen mehr, und da stellt die Schule eben einen Leihpool zur Verfügung. Es ist, soweit ich das weiß, gibt es einen einzigen Schüler, wo die Eltern zur Schule gekommen sind und haben gesagt, wir können es nicht. Und die Schulleitung hat gesagt, da brauchte ich überhaupt nichts zu prüfen, das wusste ich. Und der hat dauerhaft ein Leihgerät zur Verfügung gestellt bekommen. Und ansonsten geht es eben darum, dass die Schüler in einer bestimmten Situation sagen, für das, was ich jetzt gerade machen möchte, ich habe jetzt Filme auf meinem iPhone, auf meinem Smartphone gemacht, und die möchte ich jetzt schneiden, und das kriege ich mit dem Gerät, so wie ich das gerne möchte, nicht hin. Da brauche ich einen Klapprechner, dann geht er eben und leiht sich für eine Stunde ein Gerät aus, und das funktioniert. Die Gerätevielfalt, das wurde auch oft gefragt, ne? Wie ist es eigentlich, da hat einer ein iPhone und der andere hat nur irgendwie ein Billig-Netbook vom Aldi. Gibt es da irgendwie so einen Neidfaktor? Haben wir eigentlich nicht beobachtet, sondern die Schüler haben eigentlich relativ gut schauen können, was können die Geräte denn eigentlich wirklich? Kann ich damit arbeiten? Also bringt mir das was? Und da hat man dann eventuell auch als Mac-Benutzer, wobei davon gibt es gar nicht so viele da in der Gruppe, die wir jetzt haben, dann auch eher schon mal Probleme, wenn es dann mal wieder mit dem Beamer Probleme gibt, wie wir das heute Morgen gesehen haben. Ne? Also das ist nicht so das Problem. In einer anderen Studie, in einer anderen Schule, von der ich eben schon mal berichtet habe, da war es sogar so, dass die Schüler eher drauf geguckt haben, sag mal, wie gestaltest du denn deinen Bildschirmhintergrund? Ne? Wer ist da kreativ? Das zählt auf einmal. Ne? Also habe ich ein schönes Bild dahinter, oder die Tasche, in der das kommt, ist viel wichtiger als das Gerät. Oder bei den Mädels auch schon mal, wie gestalte ich meinen Deckel eigentlich? Ne? Also da haben die schon mal eher drauf geguckt. Aber dieses Problem der Gerätevielfalt in der Hinsicht war eigentlich nicht gegeben. Die Finanzierungsprobleme, Bring Your Own Device, irgendeiner hat mal gesagt, da kann man ja Geld mit sparen. Ich weiß noch nicht, ob man langfristig damit Geld sparen kann, das müsste mal irgendjemand ausrechnen. Das aber als Motivation zu nehmen, könnte ein falscher Freund sein, weil ich eben schon nochmal eine technische Infrastruktur haben muss, die eine andere ist. Das heißt, wir hatten Schulen, die hatten zwar in manchen Klassenräumen Beamer, aber eben nicht in allen. Ich brauche ein ganz anderes leistungsfähiges WLAN, das dazukommen muss. Ich muss auch ein paar Leihgeräte sicherlich zur Verfügung halten. Also am Ende des Tages, vielleicht kann ich ein bisschen Geld sparen, aber das als Motivation finde ich gefährlich. Das heißt, ich muss mir als Schule immer noch Gedanken machen, wie kriege ich die Infrastruktur langfristig und wie kriege ich die schulischen Leihgeräte finanziert. Natürlich, so eine Infrastruktur hält wahrscheinlich auch länger als ein einzelnes Gerät, aber trotzdem bleibt die Aufgabe. So, und das jetzt in einem abgearbeitet, dieser ganze Bereich der Personal- und Organisationsentwicklung. Was wir gesehen haben, ganz zentral tatsächlich, du hast eben auch schon mal gesagt, die Position der Schulleitung. Wenn die mitzieht, dann geht ganz viel, wenn eine Schulleitung sagt, ich möchte meine Schule da und dahin bewegen und dazu brauche ich an der Stelle dieses Medienprojekt, dann ist schon ganz viel gewonnen. Und wenn ein Teammitglied aus der Schulleitung in einer Projektklasse ist und im Laufe des Schuljahres aus der Projektklasse rausgeht, auch wenn das von Anfang an geplant war, weil das eine Schwangerschaftsvertretung war und die Kollegin zurückkommt. In dem Moment, wo ein Mitglied der Schulleitung aus einer Projektklasse als Lehrkraft rausgeht, hat das auch eine Signalwirkung. Das sind ganz, ganz viele Aspekte. Das ist ganz wichtig, dass man die dabei hat. Was wir auch gesehen haben in einzelnen Schulen, wo die Steuergruppen ganz am Anfang vor allen Dingen auf die Technologie fokussiert haben. Ich glaube, Sie haben das eben in der Vorstellungsrunde gesagt, ne? Welche Geräte brauche ich, welche Struktur brauche ich und sowas. Die hatten nachher tatsächlich auch Probleme mit ihren Kolleginnen und Kollegen, die dann wieder einzufangen und mitzunehmen. Ne? Das heißt, so eine Steuergruppe muss eben von Anfang an nicht nur die Technik, sondern vor allen Dingen auch das Kollegium mit im Blick haben. Ganz wichtig auch eben, was die Nutzung dann im Unterricht angeht, zu sagen, ich habe formelle und informelle Austauschmöglichkeiten, das heißt eine Struktur. Wir treffen uns alle 4 Wochen, 8 Wochen ist vielleicht schon ein bisschen lang, aber man muss immer gucken, was geht. Aber auch informelle. Eine Schule, die hat, wenn man ins Lehrerzimmer reinkommt, steht ein großer Stehtisch, ne, so wie man den aus dem Café kennt, und das ist der Projekttisch. Und irgendeiner von den Projektlehrern steht da eigentlich in jeder Pause, meistens gleich mehrere, und wenn dann einer von den anderen aus den Klassen ein Problem oder eine Frage hat, die können wissen, da ist meine Austauschmöglichkeit jederzeit. Und auch Lehrer aus anderen Klassen, die nicht direkt mit den Pilotklassen zu tun haben, können da hin. Und das ist eigentlich ganz wichtig, dass auch über diesen Tisch, der wirklich erhaben über den anderen Tischen steht, das ist so eine Signalwirkung. Das gibt dem Projekt einfach auch dauerhaft im Lehrerzimmer eine Sichtbarkeit und eine Austauschmöglichkeit. Das hat sich in der Schule wirklich bewährt. Und irgendjemand hat gesagt, wir haben das Problem mit den zu wenig Fortbildungen. Und ich habe eben gezeigt, was wir gemacht haben. Wir haben eine ganze Menge an Angeboten gemacht, schulintern, schulübergreifend, in Präsenz, online, als Webinar. Und was wir gesehen haben, was den Leuten wirklich Sicherheit gibt, ist die Teilnahme an diesen Veranstaltungen. Das heißt, wir haben Leute, die sehr viele dieser Fortbildungsangebote wahrgenommen haben und die jetzt da sitzen und sagen, prima, die auch mit vielen Problemen gelassen umgehen und selber Lösungen finden. Und wir haben Leute, die sagen, nö, schulinterne Fortbildung, da konnte ich nicht, externe war mir zu weit zu fahren und online habe ich noch nie gemacht. So, das heißt, es geht nicht nur darum, Fortbildungen anzubieten, sondern die Leute müssen auch daran teilnehmen und das hilft dann auch. So, und wenn man es jetzt als allerletztes kurz zusammenfasst, Technologie nervt, wenn sie nicht funktioniert. Erstaunlich ist aber auch, dass bei den Leuten, die eine gewisse Sicherheit haben, das nervt zwar, aber man kann damit umgehen. Das zweite ist, Kooperation hilft. Das heißt, da, wo eben schulintern wirklich ein Klima aufgebaut wird, dass die Leute zusammenarbeiten, geht es besser voran, als da, wo jeder vor sich selbst wurschtelt. Und eigentlich ganz wichtig, bring your own device, das sind Schülergeräte in Schülerhand. Das heißt, wenn ich den Schülern auch viel von der Verantwortung übergebe, was sie damit machen wollen, läuft es besser, als wenn ich als Lehrer sage, ich habe jetzt genau den Weg, letztendlich den Klickweg, den ihr in dieser Stunde durchklicken wollt oder durchklicken sollt, den habe ich mir schon ausgedacht, dann fängt es an, hakelig zu werden. Wenn ich sage, ihr müsst jetzt die Audiobearbeitung mit dem und dem Programm machen und nicht, ihr sollt mir jetzt ein Hörspiel aufmachen, dann fange ich an, in Probleme reinzulaufen. Ja, und ganz kurz zum Schluss einfach nochmal 4 Eindrücke, wie das so in den Klassen aussieht. Hier oben sitzen sie am Mikroskopieren und haben eben zum Teil das Smartphone als Aufzeichnungsgerät dabei. Hier haben wir ein paar IT-Assistenten, die gerade, ne, die da so ein bisschen höher sitzen. Das sind die IT-Assistenten, die gerade, ich weiß nicht, was für eine Schulung mit ihren Klassenkameraden machen, also wirklich die Lehrerrolle übernommen haben. Jetzt muss ich hier mal eben gucken. Hier wird es als Übersetzungshilfe dazu genommen und hier sieht man eben, wie die dann eben dadurch, dass sie die mobilen Geräte haben und auch ein WLAN auf dem Schulhof da ist, einfach auch mal so die klassischen Grenzen des Klassenraums überschreiten können. So. Apropos überschreiten, das habe ich jetzt auch mit der Zeit gemacht. Schönen Dank.
Du hast erwähnt, dass es so Webinare gegeben hat.
Ja.
Was waren die inhaltlich und vor allem sind die irgendwie so verfügbar, dass man jetzt sagt, andere Projekte könnten die verwenden oder ja?
Ja, also es ging in dem ersten Schritt darum, auch mal auszuprobieren, wie wird das Konzept erstmal grundsätzlich angenommen. Wir haben 4 Webinare gemacht. Das eine war zum Arbeiten, kooperatives Arbeiten mit mobilen Geräten. Da ging es um Arbeiten mit Wikis, Blogs und solchen Sachen. Das zweite war, wie kann ich Individualisierung unterstützen, individuelle Förderung mit digitalen Medien. Das dritte war Mathematikunterricht. Da haben wir eine dynamische Geometrie-Software vorgestellt, die speziell für Tablets ist. Und das vierte, da ging es um so Peer-Review-Verfahren im Unterricht, wo also Schüler gegenseitig sich Tipps geben können, wie also ihre Ergebnisse gegenseitig bewerten und sich Optimierungstipps geben können. Und die Aufzeichnungen sind im Netz, wenn man bei uns über die Lehrstuhlseite geht und nach dem Projekt guckt, da findet man die Links.
Umgang mit Wikis und Blogs, also nicht nur mit Umgang, sondern mit dem sinnvollen Einsatz. Und die Erfahrung ist individuell. Also es ist nicht nur die technische Geschichte, sondern das kann man ja sehr sinnvoll einsetzen. Das weiß man ja nicht.
Ja, das ist richtig. Also zu den Wikis und Blogs, da habe ich ja eben gesagt, oder auch zum Individuellen, dass man sich die Aufzeichnungen von den Webinaren komplett angucken kann. Da sind dann auch zum Teil nochmal Referenzen drin, wo man weiterlesen kann. Aber auch gerade was Arbeit mit Wikis angeht, da gibt es ja insgesamt eine Reihe von dokumentierten Modellen. Und was die individuelle Förderung angeht, da wird es über die Aufzeichnung von dem Webinar hinaus noch einiges geben, weil tatsächlich eine der beiden deutschen Schulen das ganz stark für sich als Schwerpunkt hat, dass sie sagt, eben auch jetzt mit, was ich gesagt habe, der Entwicklung hin zur Gesamtschule, dass sie eben ganz stark auf dieses Thema Individualisierung kommen wollen und auch die Unterrichtsbeispiele, die da gerade entwickeln, die wir gegen Ende des Projekts dann auch veröffentlichen werden, die haben das eigentlich alle zum Schwerpunkt. Aber das dauert noch ein bisschen, ehe das ist. Ja, auf jeden Fall.